Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hans-Ulrich Jörges war jahrzehntelang publizistisch engagiert, als Redakteur, als prominenter Kolumnist, als politisch denkender Mensch, der gerne austeilte, genauso gut Fehler oder Fehleinschätzungen zugeben konnte und in Talkshows Meinungen gegen den Strich bürstete. Nach 18 Jahren beendet Hans-Ulrich Jörges seine Politkolumne Zwischenruf aus Berlin im Nachrichtenmagazin Stern. Ganz einfach, weil es genug sei. Das jedenfalls hat der Kollege von der Deutschen Presseagentur gesagt. Auch wir wollen Hans-Ulrich Jörges Abschied vom Stern und von seinem Beruf nicht tonlos geschehen lassen. Am frühen Abend habe ich ihn angerufen. Guten Abend, Herr Jörges.
Guten Abend, Frau Brinkmann. Das ist sehr freundlich, wie Sie mich hier einführen.
Wenn Sie nach so vielen Jahren in enger beruflicher Nähe zur Politik, nach unzähligen Gesprächen mit politisch Verantwortlichen, mit Strippenziehern und Informanten, aber auch Hinterbänklern sagen sollen, was zählt und was bleibt, welche Einsichten oder vielleicht ein bisschen bescheidener ausgedrückt, welche Wahrnehmungen sind das dann?
Das ist jetzt spontan geantwortet, der überwältigende Wert des Menschlichen. Also, dass es gar nicht darauf ankommt, ob in welcher Partei ein Mensch engagiert ist und in welcher Funktion er engagiert ist, sondern was er für ein Typus ist, was er für ein Charakter ist. Und deshalb habe ich mich auch mit sehr vielen Politikern aus allen Parteien gut verstanden und andere wiederum scharf kritisiert nach allen Seiten. Es gibt ein paar, die mich sehr beeindruckt haben. Die waren nicht unbedingt immer meine eigene politische Couleur, wobei ich das im Beruf niemals ausgespielt habe. Da war mir das egal. Aber die mich doch sehr beeindruckt haben. Ich will einen der aktuellen noch tätigen Politiker nennen. Das ist Norbert Röttgen in der CDU, der sich um den CDU-Vorsitz bemüht. Ich glaube, er wird sich vergeblich bemühen. Aber das ist ein Politiker, der ganz herausragend analytisch intelligent und ehrlich ist. Der hat nie versucht, mir einen Knopf an die Backe zu nähen. Er hat auch nie versucht, wesentlichen Fragen aus dem Weg zu gehen. Ganz außerordentlich vorbildlich.
War es eigentlich schwierig, so subtile Manipulationen von Politikern abzuwehren, die wussten, dass ihre Kolumnen ja einfach eine meinungsbildende Kraft haben?
Diese Versuche gab es gar nicht. Das wäre vermutlich auch
abgeprallt
gewesen. Das wäre vergeblich gewesen, um nicht so auf den Pudding zu hauen. Der Sinn einer solchen Kolumne besteht darin, dass man zwei Schritte zurückgeht und trotzdem nah an den Dingen dran ist, aber zwei Schritte zurückgeht in der Wertung, sich nicht beeindrucken lässt von dem, was andere Kollegen in Tageszeitungen oder sonst wo kommentieren und sich seinen eigenen Kopf zu machen. Und ganz besonders interessant ist es dann immer, wenn man vollkommen gegen die Strömung schwimmt und eine ganz eigene Meinung hat. Und da spielt das, was Politiker versuchen, gar keine Rolle. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass mich mal einer richtig erfolgreich verladen hätte, mir irgendwas erzählt hat. Ich habe das geglaubt, habe es geschrieben und stelle nachher fest, das stimmt ja gar nicht. Das gab es nicht.
Wenn man so den Werkzeugkasten eines guten Kolumnisten aufmacht, Sie haben eben schon gesagt, im Grunde ein kritischer Geist ist das Allerwichtigste. Aber der Mut anzuecken und auch mal daneben zu liegen, gehört auch dazu, oder?
Das gehört dazu. Der Wille zur Unabhängigkeit ist das, was ich durch eine frühere Tätigkeit bei der englischen Nachrichtenagentur Reuters gelernt habe. Weil es gibt ja ganz schreckliche Presse in England, es gibt aber auch sehr gute. Und Reuters gehörte zur sehr guten und da habe ich lange gearbeitet. Und da bestand das ganze Selbstbewusstsein als Journalist darin zu sagen, ich gehöre niemandem, ich schreibe für niemanden, ich bin unabhängig und bilde mir die eigene Meinung. Oder um es mal simpler zu sagen, bei Reuters war das so, ich melde das, was ich an Fakten feststellen kann. Und das war meine Lebenshaltung und deshalb bin ich auch bei allen Parteien angeeckt und bei einzelnen Personen. Und damit konnte ich ganz gut leben. Das ist halt einfach so. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass die allermeisten Politiker das verstanden haben, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe ja zum Ende meiner jetzigen Arbeit auch geschrieben, aber nicht um jemanden anzuklagen, sondern um den Verlag zu rühmen, bei dem ich gearbeitet habe, der mich nämlich verteidigt hat damals. Es gab zwei Versuche eines Bundeskanzlers, den Namen möchte ich jetzt nicht mehr sagen, kann sich sowieso jeder denken. Es gab zwei Versuche eines Bundeskanzlers, mich beruflich zu erledigen. Beim ersten Mal hat er dem Vorstandschef des Verlags Gunnar und Jahr gesagt, sie sollten mir, jetzt ist jetzt wörtlich, das Maul stopfen. Und im Jahr darauf, bei gleicher Gelegenheit, einem Fest in Berlin, hat er gesagt, sie sollten mich feuern. Und dann bekam er zur Antwort zu hören, das ist bei uns nicht üblich. Diese Antwort ist auch nicht üblich, denn ich kenne zwei andere Chefredakteure bei einem anderen Verlag, die sind von einem anderen Bundeskanzler erledigt worden, die wurden entlassen.
Mit was für Einschätzung, Herr Jörges, haben Sie in Ihrem langen Berufsleben dann vielleicht doch mal daneben gelegen?
Ich habe ganz zum Schluss heftig daneben gelegen mit meiner Erwartung, dass Angela Merkel ganz sicher vor der Bundestagswahl 2021 aus dem Kanzleramt ausscheiden würde, um ihrer Nachfolgerin oder dem Nachfolger den Weg frei zu machen, auch damit der dann im Amt schon in die Wahl gehen kann. Davon war ich fest überzeugt, weil politische Klugheit spricht eigentlich dafür, dass man den Nachfolger nicht so stumpf als Kandidaten in die Wahl gehen lässt, aber so wird es nun kommen. Da habe ich mich einfach geirrt, wobei ich sagen muss, da habe ich auch viel Futter bekommen von vielen Leuten in der Führung der CDU, die genauso gedacht haben wie ich. Das war ein großer Irrtum. Und ich habe auch immer geglaubt, dass Angela Merkel, die ja eine unkorrumpierbare Frau ist, muss ich wirklich nach wie vor sagen, unkorrumpierbar, eine Frau, die ganz bescheiden lebt persönlich, selbst einkauft im Supermarkt. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass die Frau auch nach der Bundestagswahl 2021 schon endgültig geht. Also mir ist in den letzten Tagen mehrfach durch den Kopf gegangen, was ist eigentlich, wenn dann alle möglichen Leute daherkommen und sagen, es ist eigentlich Zeit für die erste Bundespräsidentin, was es wirklich ist. Da gibt es nicht wahnsinnig viele Kandidatinnen, aber sie ist dann da und hat kein Amt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da einen großen überparteilichen Konsens dafür geben könnte. Und dass sie dann nicht mehr Nein sagt. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass ihre Karriere mit der Bundestagswahl 2021 vorbei ist.
Der Medienjournalist Stefan Niggemeier nannte Sie kürzlich wegen Ihrer Ablehnung, sich zum Tragen einer Gesichtsmaske verpflichten zu lassen, die Ein-Mann-Hygiene-Demo im Stern. Diese Maske, Herr Jörges, haben Sie einen Maulkorb des Volkes genannt. Ist das eine Position, von der Sie so gar nicht abrücken?
Nein, es kommt ja darauf an, unter welchen Umständen man eine Maske tragen soll. Ich bin kürzlich vor ein paar Tagen erst quer durch Europa geflogen, über Amsterdam nach Marseille und dann mit der Air France über Paris wieder zurück nach Berlin. Da muss man Maske tragen, die Flugzeuge sind gestopft voll. Da verlange ich es auch. In vielen Landkreisen, Landstrichen, um es mal allgemeiner zu sagen, in Deutschland gibt es gar keine Infizierte mehr. Warum sollen dort Leute mit der Maske zum Einkaufen gehen? Das kann man doch nach Infektionslage entscheiden und nicht generell vorschreiben. Das halte ich ja geradezu für irrwitzig. Und jetzt ist in Berlin eine Maskenpflicht für die Schulen eingeführt worden. Also für die Schüler, die Lehrer sowieso, aber die Lehrer tun mir da nicht leid, aber die Schüler tun mir unglaublich leid. Die sollen zwar nicht während des Unterrichts, aber ansonsten in der Schule eine Maske tragen. Was wird das für eine Generation, der auf diese Weise durch eine Maskenpflicht Angst eingejagt wird, grundlegende Lebensangst, die tun mir wirklich leid. Was kommen da für Menschen raus? Und es ist mir ein Rätsel, wie man so pauschal sowas vorschreiben kann. Übrigens, um das noch hinzuzufügen, da kümmert sich die Politik nun gar nicht drum, weil die ihre eigenen Airlines nicht umbringen wollen. Wenn sie so fliegen, wie ich geflogen bin, dann dürfen sie in der Luft, wenn sie was zu trinken und einen Snack zu essen kriegen, die Maske ablegen. Da sitzen dann auf eine Entfernung, also sind alle Plätze belegt, dann ziehen alle die Maske ab, essen und trinken ungefähr eine halbe Stunde. Dann haben sie noch einen Vordermann und einen Hintermann und sind also umgeben von Leuten, die ihnen unbekannt sind. Da kümmert sich keine Politik drum. Eigentlich müsste bei Flugreisen vorgeschrieben werden, dass der Mittelplatz frei bleibt und jede zweite Reihe frei bleibt. Aber dann wären die Airlines pleite. Und da kneift die Politik die Augen zu und tut nichts, während sie in den Schulen Maskenpflicht vorschreibt. Das sind so die Widersprüche, die mich zur Weißglut getrieben haben. Aber nun ist es ja vorbei, ich schreibe ja nicht mehr und trage die Maske da, wo ich muss.
Lassen Sie es noch mal ganz kurz, das Feld weiten. Vor kurzem stand ja die New York Times doch groß in der Kritik. Eine Top-Journalistin ging, weil es, wie sie sagt, keine echte Meinungsfreiheit mehr gäbe in dem Blatt. Und sie für ihre abweichenden Haltungen auch gemobbt worden sei, ohne dass die Leitung des Hauses sich überhaupt solidarisch verhalten hätte zu ihr. Diese Debatten um Rassismus, um Antikolonialismus, die schieben sich mehr und mehr nach vorn. Die alten weißen Männer werden angegangen. Über Twitter wird unheimlich viel und schnell rausgehauen. Ist das eine Entwicklung, die Ihren Entschluss, Herr Jörges, Schluss zu machen, beeinflusst hat?
Also ich sehe das sehr kritisch, was Sie eben schildern, aber das hat es nicht beeinflusst in Wahrheit. Beeinflusst hat mich was anderes. Zum einen, um das mal vorweg zu sagen, das war der wesentliche Grund, wenn man so lange geschrieben hat und in einem fortgeschrittenen Alter ist, dann soll man gehen, solange es noch Leute gibt, die das bedauern. Wenn es keinen mehr gibt, der das bedauert, dann hat man den Punkt verpasst. Was mich aber an der allgemeinen Stimmungslage in Politik und Medien sehr stört, ist, dass es immer weniger Typen gibt, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und eine eigene Meinung zu vertreten. Also wir kommen immer mehr hinein in einen Meinungsbrei des Korrekten, gegen den man nicht mehr anschwimmen kann, den man schlucken soll. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also wenn ich im Deutschlandfunk morgens die Presseschau höre, dann habe ich den Eindruck, das ist doch mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, immer das Gleiche. Die Kollegen kommentieren das, was die anderen auch kommentieren. In der Herde ist es schön warm, da kann einem nichts passieren, da kann man nicht unangenehm auffallen, man kann auch keine Fehler machen. Das darf nicht so sein. In einer Zeit wie dieser, Corona, wo sich die Politik so wahnsinnig einig ist in dem, was sie tut, da muss es auch schon Medien geben, die genauer hingucken, was die da tun und was sie nicht tun.
Ihren Kollegen vom Stern, Herr Jörges, haben Sie gesagt, Sie freuen sich darauf, nicht mehr alles durch das Raster der Arbeit zu betrachten.
Ja.
Können Sie uns schon was sagen über die Pläne, die Sie umtreiben für die nächsten Wochen und Monate?
Sie dürfen ganz entspannt sein. Ich werde eines ganz bestimmt nicht machen, was viele Kollegen machen, nämlich so ein schnell geschriebenes Politikbuch auf den Markt werfen, der Deutschland 2050 oder wie Deutschland reformiert werden muss. Alles das werde ich nicht tun. Ich habe nicht die geringste Lust dazu. Darf ich Ihnen mal ein ganz hartes Wort sagen? Ich glaube auch, darf ich das?
Ja.
Jetzt einfach mal mit einem gewissen Risiko. Ich glaube auch, dass die große Zahl, nicht alle, aber die große Zahl der politischen Akteure heute es nicht mehr wert sind, dass man sein ganzes Leben mit ihnen verbringt. Sie sind einfach gemessen an dem, was wir früher an Typen in der Politik festgestellt haben. Langweilig, durchschnittlich, mittelmäßig. Diese Art von Politik und Parteipolitik ist für mich vorbei. Ich habe vor, einen zeitgeschichtlichen Roman zu schreiben, den ich selbst erlebt habe, als ich im geteilten Berlin gelebt habe. Den habe ich damals, diesen Aspekt, den ich da beschreiben will, ziemlich einsam erlebt. Ich habe in den vergangenen Jahren daran recherchiert. Und damit der für die Leser konsumierbar wird, muss man ihn in einen Romanstoff übersetzen. Und das will ich versuchen.
Herr Jörges, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Frau Brinkmann, ich danke Ihnen sehr.